Herzlich willkommen zu Rechtverständlich, dem Podcast von Justiz NRW. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten zu rechtlichen Themen, die Ihnen im Alltag begegnen können. Anlässlich der Woche des Betreuungsrechts darf ich heute mit Frau Andrea Stender über das Thema ehrenamtliche Betreuung sprechen. Frau Stender ist Rechtspflegerin in der Betreuungsabteilung des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr und weiß deswegen viel zu dem Thema. Herzlich willkommen, Frau Stender.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Frau Stender, ehrenamtliche Betreuer heißt das Thema unseres Podcasts. Das lässt ja jetzt vermuten, dass es auch noch andere Betreuer gibt. Ganz kurz zur Abgrenzung, über wen sprechen wir heute in diesem Podcast?
Genau, es gibt auch Berufsbetreuer. Wir sprechen heute tatsächlich über die ehrenamtlichen Betreuer, und zwar über die, die mit den Betroffenen entweder familiär verbunden sind oder freundschaftlich verbunden, ihn also in einer Beziehung zu ihm stehen.
Das heißt, das sind die Betreuer, die den zu Betreuende, die betreute Person schon aus irgendeinem Grund kennen und deswegen deren Betreuer werden möchten.
Genau.
Okay, alles klar. Gut, wie wird man das denn, ehrenamtlicher Betreuer, ehrenamtliche Betreuerin?
Also entweder, indem man sich selber vorschlägt, weil man halt gemerkt hat, dass jemand aus der Familie oder aus dem Freundeskreis eine Betreuung benötigt und das dann vielleicht auch selber schon angeregt hat und dann sagt, ich kann mir das vorstellen, das zu machen. Oder der Betroffene, die Betroffene selbst sagt, ich habe einen besonderen Wunsch, die und die Person würde ich vorschlagen. Das ist dann also der erste Schritt.
Okay, Sie sagen, indem man sagt, wem gegenüber müsste ich das sagen oder wem gegenüber müsste ich das anregen, diese Betreuung?
Die Betreuung, das Anregung wird dem Gericht gegenüber erklärt, dann wird das Betreuungsverfahren eingeleitet. Manchmal ist es aber auch so, dass der Weg erst über die städtische Betreuungsbehörde läuft. Die wird in jedem Fall eingeschaltet und die prüft auch tatsächlich die sogenannte persönliche Eignung und Zuverlässigkeit, so nennt das Gesetz das. Die würde den potenziellen Betreuer dann einmal auch insoweit überprüfen, dass sie, wenn es dann da weit kommt und sie ihn vorschlagen, dann ein Führungszeugnis einmal einholen würden und in das gerichtliche Schuldnerverzeichnis gucken.
Okay, das heißt, ich stelle mir das jetzt vor, ich merke, mein Onkel, wer auch immer, wird jetzt ist es vielleicht tüdelig in einem Maße, dass ich denke, jetzt ist es langsam ernst und ich rege eine Betreuung dann an beim zuständigen Amtsgericht.
Genau.
Und das ist welches? Das, wo ich das wohne Gericht, oder das, wo er wohnt?
Das Gericht, wo der Betreute, eventuell Betreute wohnt, genau.
Okay, da würde sich dann so ein Verfahren anschließen und im Zuge dessen würde dann auch überprüft, ob ich vielleicht die richtige Person sein könnte, um diese Betreuung zu übernehmen.
Ja.
Okay, super, das habe ich verstanden. Und wenn das dahin gekommen ist, also wenn ich dann die Betreuerin wäre, was ist dann mein Job?
Ja, Ihr Job wäre dann die Vertretung des Betreuten, soweit in dem sogenannten Aufgabenkreis enthalten und der Betreute das auch nicht mehr selber machen kann. Also der Aufgabenkreis ist das, soweit die Betreuung überhaupt notwendig ist. Es gibt ja Fälle, wo der Betreute vielleicht sehr wohl sich noch um seine Finanzen kümmern kann, aber im Bereich der Gesundheitssorge ein bisschen Unterstützung braucht oder umgekehrt. Der kann mit seinem Arzt vielleicht noch reden und da Entscheidungen treffen, aber ist völlig überfordert, was seine finanziellen Angelegenheiten angeht. Also wäre da ihre Aufgabe, sich da zu kümmern, den Betreuten zu unterstützen bzw. ihn zu vertreten und dann besonders darauf zu achten, was möchte der Betreute und was für Vorstellungen hat er.
Okay.
Das sind dann tatsächlich erstmal ihre originären Aufgaben, die Vertretung des Betreuten.
Okay. Und in welchen Bereichen steht dann in irgendeinem Beschluss oder auf irgendeinem Zettel? Oder wie funktioniert das?
Das steht in einem Beschluss drin. Also das Betreuungsverfahren wird eingeleitet durch einen oder beginnt mit dem Beschluss des Richters. Da wird explizit erklärt, wer denn der Betreuer wird und in welchen Aufgabenkreis er hat.
Okay. Und wenn wenn dieser Aufgabenkreis dann mir übertragen wird, ich sage jetzt mal finanzielle Angelegenheiten, dann bin ich die einzige Person, die das für die betreute Person machen kann. Also der kann das ja nicht mehr selber, sondern ich müsste dann alle Sachen machen, die damit zum Beispiel der Bank zu tun haben. Oder wie sieht das aus?
Naja, manchmal kann er noch ein bisschen was selber, dann kann er das natürlich immer noch machen.
Okay.
Aber keine andere Person. Sie sind dann quasi der gesetzliche Vertreter, die gesetzliche Vertreterin.
Okay.
Wenn er aber noch selber einzelne Dinge erledigen kann, kann er das natürlich tun. Aber Sie sind dann diejenige, welche. Sie bekommen eine Bestellungsurkunde, eine sogenannte. Das ist bei uns ist es ein großes DIN A4-Blatt, ein grünes Blatt vor allen Dingen, wo also sehr viele Wert drauf legen, dass das immer noch wie früher auch immer grün ist. Und das ist dann quasi Ihr Betreuerausweis. Da steht nicht drauf, aus welchem Grund jemand unter Betreuung gestellt wird. Im Beschluss steht ja manchmal auch noch drin, weshalb die Betreuung nötig ist. Das interessiert aber die Bank, hat das eigentlich nicht zu interessieren.
Das ist dann so wie mein Eintrittsdokument, damit man mir gegenüber auch Informationen geben kann und ich Sachen machen kann für die betreute Person. Okay. Das sind also die Aufgaben, die ich dann in dem Bereich erledige. Also für meinen Onkel, was auch immer, vielleicht ein Konto eröffnen kann ich dann, wenn die finanziellen Angelegenheiten meins sind und so weiter. Muss ich dem Gericht gegenüber dann auch noch irgendwas machen oder sind die dann quasi fertig mit dem Job?
Nein, das sind sie leider nicht. Also Sie müssen tatsächlich einmal im Jahr dem Gericht einen sogenannten Jahresbericht gegenüber erstellen. Das müssen Sie dann auch tatsächlich dem Rechtspfleger, der Rechtspflegerin gegenüber machen. Die Einrichtung der Betreuung erfolgt durch den Richter. In diesem Jahresbericht wird nach den Lebensumständen gefragt, was im letzten Jahr passiert ist, wie es sich entwickelt hat bei den Betreuten, die Gesundheit etc. Und wenn Sie auch die finanziellen Angelegenheiten mit drin haben, fragen wir auch nach den Vermögensangelegenheiten des Betreuten. Also wir fragen nach dem Vermögensstand, was er für Einnahmen, für Ausgaben hat. An dem Fall, wenn Sie Ihren Onkel betreuen, müssten Sie sogar auch eine sogenannte Rechnungslegung erstellen, einmal im Jahr, also eine Abrechnung, wie Sie das Vermögen des Betreuten verwaltet haben. Einnahmen auflisten, Ausgaben auflisten. Das müssten Sie nicht machen, wenn Sie Ihren Vater oder Ihre Mutter betreuen müssten oder Ihren Bruder. Dann gelten Sie als sogenannte befreite Betreuerin. Dann sind Sie von dieser Rechenschaftspflicht der detaillierten Vermögensverwaltungsauflistung entbunden.
Okay, und das sind Formulare, die ich quasi dann ausfüllen muss oder muss ich mir das selber quasi erstellen, diesen Bericht?
Das sind Formulare, die Sie ausfüllen können. Vielen fällt es leichter, wenn Sie das selber machen, aber grundsätzlich gibt es dafür Formulare, die entweder beim Amtsgericht oder auch auf der Internetseite der nordrhein-westfälischen Justiz jederzeit runterzuladen sind.
Okay. Wird man dafür eigentlich bezahlt, wenn man diese Betreuung übernimmt?
Als ehrenamtlicher Betreuer wird man tatsächlich nicht dafür bezahlt. Man bekommt keine Vergütung. Man bekommt seine Auslagen erstattet. Eigentlich in den meisten Fällen über die pauschale Aufwandsentschädigung. Und damit hat man eigentlich alles das, was man so an Fahrtkosten, Porto oder Telefongebühren, wie auch immer, ausgeglichen.
Okay. Das ist ja jetzt, zumindest dieses, ich glaube, dass vielleicht viele Hörer und Hörerinnen mit dieser Rechnungslegung jetzt gerade so ein bisschen Angst bekommen haben, weil es ja doch irgendwie so ein bisschen so schwierig klingt. Werde ich denn eigentlich von irgendwem unterstützt, wenn ich Fragen habe, sowohl was diese Rechenschaftspflicht anbelangt, als auch für vielleicht einzelne Entscheidungen, ob ich das darf oder nicht oder sowas, oder bin ich dann auf mich allein gestellt?
Nein, das sind Sie auf keinen Fall. Also erstens, Sie wären in guter Gesellschaft, wenn Sie sagen, das klingt jetzt erstmal abschreckend mit der Rechenschaftspflicht, ist es aber tatsächlich nicht, weil ein Kontoauszug abschreiben, chronologisch Einnahmen und Ausgaben auflisten, das ist machbar.
Okay.
Und Quittung aufbewahren macht man eigentlich ja, wenn man für jemand anderen das Vermögen verwaltet, ohnehin sollte man eigentlich. Aber es gibt natürlich auch Unterstützung. Es gibt die örtlichen Betreuungsvereine. Die sind tatsächlich auch dafür da, ehrenamtliche Betreuer zu unterstützen. Zum Beispiel bei der Erstellung einer Rechnungslegung oder auch wenn es andere Fragen gibt, wo man als gesetzlicher Betreuer auf einmal da steht und nicht weiß, was man machen soll. Man kann sich natürlich auch jederzeit, wenn irgendwelche Fragen sind, an das Amtsgericht wenden. Und natürlich sind da auch die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger oder Richter oder Servicekräfte auf den Geschäftsstellen für Fragen offen und stehen da auch zur Seite. Okay. Es gibt ja auch Fälle, wo man tatsächlich nicht einfach nur alleine entscheiden darf, sondern wo man eine Genehmigung des Betreuungsgerichts benötigt, zum Beispiel wenn man eine Wohnung kündigen muss, weil ein Heimumzug ansteht.
Ja.
Auch da wenn da Fragen sind, kann man die natürlich stellen beim Gericht.
Okay. Kriege ich da eigentlich vorher schon irgendwas, irgendeine Broschüre oder irgendwas, damit ich das jetzt zum Beispiel wüsste und nicht schon mal quasi da reinlaufe und einfach mal kündige, ohne zu wissen, dass ich da vielleicht noch eine Genehmigung brauche?
Also es gibt natürlich Broschüren und Informationen, die auch, denke ich, im Internet verfügbar sind. Aber tatsächlich gibt es am Anfang einer Betreuung, nachdem man als Betreuer bestellt wurde durch den Richter, ein sogenanntes Verpflichtungsgespräch beim Rechtspfleger. Da bekommt man nochmal genauere Informationen über seine Rechte, Pflichten als Betreuerin, als Betreuer. Da wird man auch genau noch einmal darauf hingewiesen. Da bekommt man das so mit dem Jahresbericht erklärt, mit der Rechnungslegung erklärt und auch die Genehmigung, eventuellen Genehmigungspflichten. Darauf wird man da natürlich auch hingewiesen.
Okay, gut. Dann ist das doch nicht so überraschend alles für einen.
Nein, überhaupt nicht.
Alles klar. Was ist denn eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass sich einige Leute scheuen, sich als Betreuerin oder Betreuer überhaupt verpflichten zu lassen, weil sie Angst haben, dass sie da in Anführungszeichen nicht wieder raus können. Also dass sie merken, es überfordert mich jetzt doch und ich schaffe es irgendwie nicht. Was passiert denn, wenn ich jetzt, nachdem ich schon bestellt wurde, doch merke, ich schaffe es einfach nicht oder die Lebensumstände sich ändern. Was passiert dann? Was müsste ich dann tun?
Dann müssten Sie sich beim Amtsgericht melden und Bescheid geben, dass es aus welchen Gründen auch immer nicht mehr klappt. Mhm. Es wäre schön, wenn es dann nicht von heute auf morgen wäre. So, ach übrigens, ab morgen klappt es nicht mehr. Klar, es gibt auch solche Momente, aber grundsätzlich mit ein bisschen Vorlauf wären wir natürlich schon dankbarer drum, weil auch dann wird wieder die Betreuungsbehörde der Stadt oder des Landes, der Kommune eingeschaltet, die dann nach einem neuen Betreuer suchen. Vielleicht hat man aber auch schon selber einen, den man vorschlagen kann. Und dann wird es wieder dem Richter vorgelegt. Also es ist ein bisschen Vorlauf braucht man. Wenn man aber zum Beispiel weiß, dass man jetzt nur, wenn man vielleicht selber irgendwie gesundheitlich eine Einschränkung hat, die aber das auf absehbare Zeit nach einem sagt, okay, ich bin jetzt für ein paar Monate raus, aber danach kann ich wieder einsteigen, dann kann man auch Bescheid geben, da kann ein sogenannter Verhinderungsbetreuer bestellt werden.
Ah, okay, das ist ja auch interessant.
Genau.
Auch das, glaube ich, ist tatsächlich interessant für Leute, die denken, ich würde mich gerne selber um die Angelegenheiten meiner Mutter, Vater, Tante, was auch immer kümmern, aber ich habe dann ja nächstes Jahr die Knie-OP oder sowas, genau. Ne? Dass das dann nicht direkt heißt, dass man das dann langfristig nicht machen kann. Okay, jetzt nicht so ein schönes Thema, was passiert denn, wenn der Betreute oder die Betreute verstirbt? Endet dann automatisch die Betreuung oder ist dann, muss man dann auch noch irgendwas machen?
Beides.
Okay.
Die Betreuung endet automatisch mit dem Tod. Aber ganz banal, man muss zum Beispiel dem Betreuungsgericht Bescheid geben. Mhm. Wir erfahren es nicht anderweitig.
Ja,
und es ist immer unangenehm, wenn wir sonst einen Brief verschicken und man dann nachher zu hören bekommt, warum haben sie das denn gemacht? Mhm. Der Betreute ist doch schon, der Betroffene ist doch schon lange verstorben. Man muss die Bestellungsurkunde, das grüne Blatt, wieder zurückschicken. Und man muss einen sogenannten Schlussbericht erstellen. Wo man dann nochmal erklärt, naja, wie so ein Jahresbericht auch, was seit dem letzten Jahresbericht einfach noch passiert ist, etc. Eventuell muss man auch noch eine Schlussabrechnung erstellen. Das ist allerdings wirklich in den wenigsten Fällen dann noch der Fall. Okay. Das führt aber jetzt tatsächlich dann zu weit, um das auszuführen. Aber es kann passieren, dass man das eventuell noch, aber dann ist man ja geübt, man hat es ja die Jahre vorher schon gemacht.
Ja, klar. Aber die Betreuung endet dann mit dem Tod. Das heißt, für jetzt ist doch immer die Räumung der Wohnung der verstorbenen Person wären dann, das wären erbrechtliche Aspekte. Das ist nicht mehr der Betreuer.
Genau, das ist alles erbrechtliche Aspekte. Selbst die Bestattung ist nicht mehr durch den Betreuer zu regeln.
Das ist ja auch interessant. Jetzt mal aus Sicht der Betroffenen, über die dieses Betreuungsverfahren laufen würde, kann ich als betroffene Person an der Wahl des Betreuers, der Betreuerin irgendwie mitwirken oder bin ich da quasi raus?
Nein, da sind Sie auf keinen Fall raus und selbstverständlich können Sie mitwirken. Mhm. Sie können auf zwei verschiedene Arten mitwirken. Sie können im Laufe Ihres Lebens einfach schon eine sogenannte Betreuungsverfügung verfassen, aus der es sich ergibt, dass wenn Sie mal eine gesetzliche Betreuung benötigen sollten, welche Personen Sie dann gerne als Betreuer, Betreuerin hätten, könnten da schon mal Ihre Wünsche verschriftlichen und irgendwo niederlegen. Oder Sie werden selbstverständlich auch angehört. Also eine Einrichtung der Betreuung erfolgt nicht, ohne dass man nicht mit dem Betreuten gesprochen hat. Und soweit ein Gespräch möglich ist. Aber der Richter wird sich auf jeden Fall einen Augenschein von dem Betroffenen machen. Bei dieser Anhörung wird der Betroffene natürlich auch gefragt, entweder weil man vielleicht dann schon durch den Vorschlag jemanden hat, zu sagen, könnte sich vorstellen, dass derjenige oder diejenige sie betreut, oder man würde dann in dem Moment fragen, haben Sie einen Vorschlag? Mhm. Das ist dann ein Fall der Anhörung. Also man hat beide Möglichkeiten, als Betroffener da mitzuwirken. Ja.
Okay. Über diese Betreuungsverfügung würde ich ganz gerne noch mal sprechen. Also in der sage ich, für den Fall, dass ich nicht mehr in der Lage sein sollte, Entscheidung XY zu treffen, wünsche ich mir Person XY als Betreuer, Betreuerin, oder wird da noch weitergehendes geregelt oder kann da noch weitergehendes geregelt werden?
In der Betreuungsverfügung könnte alles Mögliche geregelt werden. Aha. Da können Sie tatsächlich alles reinschreiben, wie Sie sich eine gesetzliche Betreuung vorstellen. Mhm. Das ist grundsätzlich möglich. Mhm. Wenn Sie da allerdings doch sehr umfassende Wünsche haben, ist natürlich manchmal einfacher, das Ganze nicht in eine Betreuungsverfügung zu schreiben, sondern eine sogenannte Vorsorgevollmacht.
Aha, was ist der Unterschied?
Eine Vorsorgevollmacht macht eventuell eine gesetzliche Betreuung tatsächlich unnötig. Mhm. Weil mit einer Vorsorgevollmacht können Sie gleich, so wie der Name schon sagt, eine Vollmacht erteilen, indem Sie eine bestimmte Person beauftragen, sie, wenn sie nicht mehr können, zu vertreten. Mhm. Wenn Sie es beim Notar machen, haben Sie diese notarielle Vollmacht, damit haben Sie eigentlich hat derjenige als Bevollmächtigte alle Möglichkeiten. Mhm. Und da können Sie dann ganz genau reinschreiben, in welchen Bereichen er Sie bitte vertreten soll, wenn es denn nötig ist. Und damit könnte er dann sowohl bei der Bank als auch beim Grundbuchamt, wenn Sie eine Immobilie haben, als auch beim Arzt im Krankenhaus für Sie tätig werden. Mhm. Und zwar als Bevollmächtigter.
Okay, das heißt, anstelle des grünen Zettels legt er dann die Vollmacht vor.
Genau. Okay. Und damit ist das Betreuungsgericht da raus. Mhm. Hat insofern natürlich die Vorteile, dass der ganze Bürokratiekram, der damit verbunden ist, wie Sie ja gerade schon auch gesagt haben, Rechnungslegung in Jahresbericht, ne? Dass das für denjenigen tatsächlich komplett entfällt.
Okay.
Die Aufsicht auch durch Fremde. Ne? Denn das ist ja immer noch so ein Punkt. Ne? Das Betreuungsgericht führt ja die Aufsicht über den Betreuer.
Ja. Ja, total spannend. Gut, das hat mich wirklich jetzt weitergebracht, muss ich sagen. Ich wusste viele von den Sachen nicht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Antworten, Frau Stender.
Sehr gerne.
Und alle anderen, die jetzt zugehört haben, können natürlich sehr gerne sich auf den Internetseiten und auch den anderen Sachen, die auch im Rahmen der Woche des Betreuungsrechts veröffentlicht werden, weiter informieren. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Dankeschön. Ihnen auch.
Dieser Podcast ersetzt keine Rechtsberatung, soll Ihnen aber helfen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.